Das Wichtigste, was Studierende mitbringen müssen, ist eben diese Offenheit und die Bereitschaft, hier dauernd am Puls der Zeit zu bleiben, weil sich das so rasant alles entwickelt.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute bin ich ein Pilger, denn ich bin ins Mekka der Papierindustrie nach Gernsbach gepilgert und treffe mich heute mit Frau Prof. Dr. Monika Kopra-Schäfer, Studiengangsleiterin des Studiengangs Sustainable Science and Technology an der Dualen Hochschule in Karlsruhe. Wir wollen heute über die Frage sprechen, welchen Beitrag Ausbildung und Qualifizierung zur Zukunftsfähigkeit unserer Industrie leisten kann und wie es gelingt, dem Fachkräftemangel wirksam zu begegnen. Wir schauen dabei insbesondere auf die Rolle praxisnaher Ausbildungskonzepte, die enge Verzahnung von Theorie und Anwendung und darauf, welche Kompetenzen die nächste Generation von Fach- und Führungskräften wirklich mitbringen muss. Außerdem interessiert mich, welche Erwartungen die Branche heute an Ausbildungseinrichtungen stellt und umgekehrt, was müssen Unternehmen leisten, damit Nachwuchsentwicklung langfristig gelingt. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, Frau Prof. Dr. Kopra-Schäfer, und vielen Dank, dass ich heute hier in Gernsbach zu Gast sein darf.
Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Ich freue mich sehr. Ich fühle mich geehrt, dass ich hier eingeladen worden bin, mit Ihnen im Podcast zu sprechen.
Ja, sehr gerne. Die Ehre ist ganz meinerseits, Frau Kopra-Schäfer. Ich darf Sie bitten, zu Beginn ein bisschen was zu sich erstmal als Person zu sagen und dann wollen wir in einem zweiten Schritt auf die Duale Hochschule kommen, das Papiermacherzentrum und die Zusammenhänge. Aber erstmal gerne ein paar Sätze zu sich als Person, Frau Kopra-Schäfer, dass die Hörerinnen und Hörer da noch ein bisschen mehr erfahren.
Ja, sehr gerne. Das mache ich natürlich sehr gerne. Also ursprünglich stamme ich aus Finnland, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin, zwar mit einer deutschen Mutter. Und ich habe die deutsche Schule in Helsinki besucht, weshalb ich auch motiviert war, dann nach Deutschland zu gehen zum Studieren, wie das sehr viele Leute in Finnland machen. So, und ich habe dann Forstwissenschaften studiert, vor dem Hintergrund in die Papierindustrie gehen zu wollen, was ich dann auch gemacht habe, allerdings nicht in Finnland, sondern in Deutschland, aber für ein finnisches großes Unternehmen. Da war ich dann auch sehr lange, am Anfang im Vertrieb, dann relativ schnell in der Geschäftsführung, auch mit einer Verantwortung für die technischen Bereiche. Dann habe ich nach ungefähr 10 Jahren gewechselt in die Verpackungsindustrie, wo ich dann ebenfalls Geschäftsführerin war von Anfang an, wo ich ungefähr 12 Jahre war. Und diese Verpackungsindustrie hat sich beschäftigt eben mit Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, Kosmetik, Lebensmittelindustrie. Und danach war ich dann 2 Jahre in der Personal- und Unternehmensberatung, wo ich sicher geblieben wäre bis zu meiner Verrentung sozusagen, wenn nicht die Duale Hochschule über ein Gleichstellungsprojekt auf mich zugekommen wäre und mich motiviert hätte, hier für die Professur zu bewerben im Bereich Papier- und Verpackungstechnologie. Das habe ich dann ab 2019 gemacht und 2023 bot sich dann die Chance, Studiengangsleitung zu werden, wo ich dann auch mich wieder beworben habe und dann mit 2 weiteren Kollegen auch in die Studiengangsleitung berufen wurde für diesen neu geschaffenen Studiengang namens Sustainable Science and Technology, der insgesamt 5 verschiedene Studienrichtungen anbietet, nämlich einmal die Papiertechnologie, dann die Verpackungstechnologie, dann Arbeitssicherheit, dann Umweltschutztechnologie und last not least Strahlenschutz. Und das mache ich jetzt seit 2023 eben zusammen mit diesen Kollegen. Und ich finde das persönlich ganz toll, so zum Abschluss meiner beruflichen Laufbahn mein ganzes Wissen und vor allen Dingen auch die Erfahrungen, die sind gerade hier beim dualen Hochschulkonzept wichtig, diese Erfahrungen auch weiterzugeben an die jungen Leute.
Ganz toll. Sehr stringenter Werdegang, würde man wahrscheinlich heute sagen. Und ich finde es bewundernswert tatsächlich, dass Sie jetzt auch eine, in Anführungsstrichen, Plattform haben, wo Sie all das Erfahrungswissen, was Sie sich über die Jahre angeeignet haben, an junge Menschen weitergeben können. So müsste es ja eigentlich immer sein. Jetzt haben Sie die duale Hochschule schon angesprochen, auch das duale Hochschulkonzept. Wir sitzen heute in Gernsbach. Es gibt eine sehr enge Verbindung zwischen dem Bereich Papiertechnologie, Verpackungstechnologie, dem Papiermacherzentrum in Gernsbach. Vielleicht sagen Sie noch mal ein paar Sätze auch noch mal zu diesem dualen Hochschulkonzept, zu der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen hier in Gernsbach, dass die Hörerinnen und Hörer das für sich auch noch ein bisschen einordnen können. Ich sage immer, das ist der Werbeblock. Der darf auch bewusst sein. Wir alle wollen junge Menschen für unsere Industrie begeistern. Von dem her dürfen Sie gerne jetzt noch ein paar Sätze auch zur Hochschule und zur spezifischen Ausbildung dann auch hier in Gernsbach sagen.
Ja, sehr gerne. Also es ist so, dass anfangs eine sogenannte Berufsakademie bestand in Baden-Württemberg. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich an der Papierfabrik Mochenwangen angefangen habe in den 90er Jahren, da hatten wir auch Studierende oder Schüler quasi von dieser Berufsakademie an der Papierfabrik. Und diese Berufsakademie ist quasi die Grundlage für die duale Hochschule, weil diese BA, abgekürzt Berufsakademie, hat sich dann entwickelt zu der dualen Hochschule. Und inzwischen hat die duale Hochschule in Baden-Württemberg über 30.000 Studierende, hat mehrere Standorte in Baden-Württemberg und ist meines Wissens in Deutschland die größte Hochschule für eine duale Studiumsausbildung. Also das ist unbedingt zu unterscheiden hier zwischen dualer Ausbildung, das haben wir nicht, sondern wir haben die duale Hochschulausbildung. Und das Konzept ist so für alle Studiengänge, die wir anbieten an den ganzen Standorten wie Mannheim, Heilbronn, Stuttgart, Mosbach, Lörrach, Heilbronn hatte ich, glaube ich, schon erwähnt.
Villingen-Schwenningen,
genau. Das Konzept ist immer so, dass wir ein Bachelorstudium anbieten, dass die Studierenden bei uns dann mit einem Bachelor abschließen. Im Falle von Papiertechnologie und Verpackungstechnologie ist das ein Bachelor of Engineering. Und es läuft so ab, dass wir immer 3 Monate an der Hochschule sind und hier Intensivstudium haben. Dann sind die Studierenden wieder 3 Monate im Betrieb und so wechselt sich das dann ständig ab. Das bietet eben für die Betriebe diesen herrlichen Aspekt an, dass sie die jungen Leute erstens selber aussuchen können, schon ganz am Anfang, dass sie die auch in jungen Jahren schon an sich binden und im Laufe eben des Studiums gut kennenlernen, wie hier die Begabungen oder Talente oder Einsatzmöglichkeiten sind. Die Studierenden wiederum haben den Vorteil, dass sie sehr praxisnah hier an das Thema, an die Branche, an den Beruf herangeführt werden. Und ganz toll eigentlich, sowas kannte ich früher nicht, sie werden dafür auch noch bezahlt. Ja, das darf man ja hier an dieser Stelle sagen, weil das ein Riesenargument auch für dieses duale Studium ist. Die Studierenden bekommen ungefähr 1100 Euro monatlich, auch in diesen Theoriephasen, vom Arbeitgeber bezahlt. Sie haben also einen Vertrag mit diesem Arbeitgeber und nicht mit uns. Ich persönlich habe mich damit jetzt gerade deswegen beschäftigt, weil ich an einem Projekt teilhaben durfte, welches von unserem Rektor, dem Professor Schenkel, veranstaltet wird. Das nennt sich Start Dual International und das wird von einer Stiftung zurzeit gefördert. Und da gehen wir, oder die Hochschule geht an verschiedene Standorte in der ganzen Welt, an deutsche Schulen und bewirbt auch dieses Studium an deutschen Schulen. Weil dort haben wir ja den Fall, so wie ich selber auch, dass man ein deutsches Abitur bekommt und dann auch damit studieren kann in Deutschland bei einem dualen Partner. So nennen wir diese Betriebe, die hier mit uns diese Ausbildung dann machen. Ja, und wie gesagt, diese 1100 Euro sind da in dieser Hinsicht dann entsprechend aktuell. Und das ist ein Vorteil eben. Und dann ein zweiter Vorteil ist, dass die Studierenden eben eine sichere Zukunft haben. Sie sind ja schon unter Vertrag. Das heißt, sie müssen nicht nach dem Studium anfangen, einen Arbeitsplatz zu suchen. Das Dritte, was ich auch sehr wichtig finde, ist, das ist alles sinnvoll, ja. Ich sag mal, das ist etwas, was gebraucht wird. Sie wissen von Anfang an, die Studierenden, sie werden hier gebraucht. Und das Vierte, was hier gerade in Gernsbach ganz toll ist, ist diese unglaublich intensive Gemeinschaft, die die Studierenden erleben. Die wohnen ja in dieser Zeit, wo sie hier sind, quasi im Internat, wenn man so sagen will, hier in extra gebauten, sehr modernen Häusern, haben Einzelzimmer, aber dennoch eine sehr große Gemeinschaft und da wachsen eben Freundschaften fürs Leben. Das hört man immer wieder, dass das auch diejenigen, die vielleicht am Anfang ein bisschen lernschwach sind, sehr stark motiviert, weil auch außerhalb vom Unterricht viel zusammengearbeitet wird in Form von Gruppenarbeiten, Vorbereitung von Präsentationen, aber natürlich auch Freizeitthemen zusammen dann gemacht werden.
Super, vielen Dank. Ich habe den Standort Villingen-Schwenningen ergänzt, weil ich tatsächlich damals dual an der damals noch BA in Villingen-Schwenningen internationale BWL studiert habe und deswegen das nur unterstreichen kann, was Sie sagen. Der Bezug zwischen Theorie und Praxis, die Tatsache als junger Mensch schon auch eigenes Geld verdienen zu können, die hohe Praxisnähe des Studiums, die ungeheuer hohe Übernahmequote nach dem Studium. Auch die recht kurze Studiendauer im Bachelor, in der Regel 6 Semester, 3 Jahre, waren für mich damals auch alles Argumente. Kann ich nur unterstreichen und ich halte das tatsächlich nach wie vor für ein total überzeugendes Konzept. Vielleicht nicht für jeden, aber ich glaube für ganz viele, die vielleicht auch nach der langen Schulzeit ein Stück weit mehr Praxisbezug wollen und nicht mehr nur die reine theoretische Lehre.
Ja, vielleicht noch ein Aspekt, gerade für die Studierenden, was auch ein besonderer Pluspunkt ist hier, ist, sie schließen mit 210 ECTS-Punkten ab. Das heißt, es ist etwas mehr, als wenn sie an der Universität einen Bachelor machen, wo man oft mit 180 ECTS-Punkten abschließt. Und warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, wenn ich jetzt darauf aufsatteln will, zum Beispiel ein Masterstudium machen will, dann bin ich eindeutig im Vorteil, weil ich da mit diesen 210 ECTS-Punkten schon dann bereit bin, quasi Master zu studieren.
Super, vielen Dank für diese Ergänzung, Frau Dr. Kopra-Schäfer. Wir wollen jetzt ein bisschen ins Thema einsteigen. Es geht ja auch darum, wie begeistern wir junge Menschen für die Industrie. Deswegen vielleicht zu Beginn noch mal ein bisschen eine persönliche Frage. Wenn Sie auf Ihren eigenen Werdegang zurückblicken, Sie haben gesagt, naja, Sie haben dann damals sich entschieden, Forstwirtschaft zu studieren, mit dem Ziel, dann vielleicht auch in die Papierindustrie zu gehen. Was hat Sie denn an dieser Technologie so fasziniert, dass für Sie offensichtlich der Werdegang und der Gang in diese Richtung schon früh klar war?
Ja, das ist ganz sicher mein finnischer Hintergrund, weil damals auch man immer gesagt hat, dass das Rückgrat der finnischen Volkswirtschaft eben die Papier- und Holzindustrie ist. Und ich wollte das quasi von der Pike auf lernen, von der Holz- oder Forst- oder Waldseite her, um auch zu verstehen, was gut ist für den Wald und was nachhaltig ist für den Wald. Und in Finnland ist es auch sehr üblich gewesen zu diesen Zeiten, dass man Forstwirtschaft studiert und innerhalb des Studiums sich dann betriebswirtschaftlich entwickelt in Richtung Industrie. Was hier in Deutschland, was ich dann gemerkt habe, nicht unbedingt der Fall ist, weil es hier in Deutschland dann noch extra einen Studiengang Holzwirtschaft gegeben hat. Aber ganz im Sinne der akademischen Entfaltungsmöglichkeiten konnte ich trotzdem meinen Weg da gehen. Ich habe also dann mein Vordiplom erst in Göttingen gemacht, dann bin ich nach Freiburg gegangen, wo ich mein Diplom gemacht habe. Immer noch eine Traumstadt, einfach dieses Freiburg. Und dann hatte ich die Möglichkeit, in einem finnisch-deutschen Projekt zu arbeiten bei einem Professor Löffler in München, und das war für die finnische Forstmaschinenindustrie. Und ich hatte dann die Möglichkeit, an der Uni zu bleiben, aber ich wollte unbedingt in die Industrie, eben weil ich auch 5 Sprachen spreche oder damals schon gesprochen habe und dieses Internationale eben auch für Finnland mitbringen wollte. Das verstehen vielleicht nur manche Leute, die auch Finnland kennen, weil Finnland hat auch eben einen sehr hohen Stolz und die jungen Leute, wie damals auch ich, werden alle so ausgebildet, dass es eine ganz wichtige Aufgabe ist, auch etwas für das Land zu tun.
Mhm. Toll. Vielen Dank, dass Sie nochmal diesen persönlichen Einblick mit uns geteilt haben. Jetzt haben Sie eine Frage, die ich diskutieren wollte, schon in der Einleitung ein Stück weit mitbeantwortet. Das ist aber gar nicht schlimm. Genauso muss die Dynamik eines Gesprächs ja auch sein. Jetzt wollen wir nochmal auf das Thema Fachkräftemangel schauen. Letztendlich die gesamte Industrie stöhnt über den Fachkräftemangel, Nachwuchsmangel, sowohl die Papierindustrie, wo ich glaube, das Thema nochmal eine höhere Brisanz hat, aber auch die Verpackungsindustrie in Gänze. Wenn Sie jetzt mal auf den großen Begriff des Fachkräftemangels schauen, ist das aus Ihrer Sicht eher ein quantitatives Problem? Also haben wir zu wenig junge Leute? Oder ist es ein qualitatives Problem, dass die jungen Leute ein Stück weit vielleicht gar nicht für den eigentlichen Bedarf der Industrie so richtig vorbereitet sind, wenn sie die Ausbildung und oder die Hochschule verlassen? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, das ist wahrscheinlich so wie im richtigen Leben, dass beides quasi auf die eigene Art stimmt. Um mal mit der quantitativen Seite anzufangen, wir stellen halt in unserem sehr engen Kontakt mit den dualen Partnern fest, dass auch die dualen Partner eben keine Auszubildenden, ich rede jetzt vom Studium, so leicht finden. Mhm. Und wir meinen festgestellt zu haben oder haben das auch schon öfter gehört, dass eben unser Studiengang oder der gesamte Bereich Papier und Verpackung nicht so sexy ist für die jungen Leute. Ja, die verbinden Papier und Verpackung eher mit Verlaub, mit Müll. Ja, das ist, auch wenn Sie mal googeln über Verpackung, dann kommt als erstes irgendeine Statistik vom Umweltbundesamt, wie viel Verpackungsmüll in Deutschland produziert wird. Und dass das zugenommen hat. Es ist also tendenziell negativ belegt. Wie gesagt, die jungen Leute sind nicht so interessiert daran. Und deswegen ist es eine Aufgabe von uns, auch die positiven Dinge dieser Branche und die Notwendigkeiten den jungen Leuten näher zu bringen. Die interessieren sich mehr, wie wir an der Hochschule jetzt sehen. Und uns, wenn wir das uns anschauen, welche Studiengänge sind sehr gefragt, dann ist das Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen. Ja, da läuft alles hin, so ungefähr KI, EDV, das ist das, was sehr interessiert. Dann aber zurück jetzt zu unserer Papierindustrie. Wir haben noch einen zweiten Nachteil. Also einmal ist es das, was ich gerade sagte, dass das inhaltlich nicht so anziehend ist. Jetzt kommt hinzu, dass die Branche selber auch mit Riesenstruktur und Wirtschaftsproblemen kämpft. Ja, Sie sehen das, wenn Sie die Zeitung aufmachen, eine Fachzeitschrift, eine Euvid, jetzt ist da wieder was geschlossen worden, wieder hat irgendjemand anders aufgekauft. Jetzt ist quasi Riesenthema, UPM und Sappi gehen zusammen. Also das ist ja etwas, was die jungen Leute natürlich auch mit Argwohn verfolgen, beziehungsweise vielleicht deren Eltern auch. Weil so eine Fusion, das klingt immer ganz toll, ja, wir ballen die Kräfte zusammen, aber am Ende des Tages suchen die ja alle auch nur wieder Synergieeffekte. Und was heißt Synergieeffekte? Heißt immer Geld sparen. Und Geld sparen ist am meisten effektiv durch Personalabbau. Also das ist etwas, was wir eben auch zunehmend sehen, dass es der Industrie leider nicht so gut geht. Ja, da rede ich jetzt mehr vom Papier. Verpackung ist wieder ein bisschen was anderes. Und da haben wir ja eine bisschen gegenläufigere Entwicklung gehabt, genauso wie bei Hygienepapierherstellern, dass hier eben die Kurven eher nach oben gegangen sind, auch ganz stark befeuert damals durch Corona. Und das muss man dann differenziert sehen. Auch das Thema Verpackungen aus biobasierten Fasern. Auch das ist ein ganz großes Thema. Als ich selber damals in der Tubenindustrie tätig war, in diesen Jahren 2005 bis 2017, da haben wir auch mit als Erste angefangen, über das Thema Papiertube zu reden. So kommend von dieser Tetrapack-Verpackung, die ich auch aus Skandinavien schon sehr früh kannte, ja. Auf jeden Fall war das noch zu früh damals. Die Papiertube ist dann gekommen, später aber noch nicht ganz so früh. Und jetzt auch liest man immer wieder, ja, dass große Firmen, ohne Namen nennen zu wollen, auch solche Flaschen machen mit Papier oder eben auch Tetrapack versucht, noch nachhaltiger zu sein. Oder dass viele Firmen eben von kunststoffbasierten Verpackungen eben in Richtung papierbasierte Verpackungen gehen. Also das ist etwas, wovon das Ganze profitiert und wo man vielleicht junge Leute auch motivieren kann, hey, ihr könnt die Welt ein bisschen besser machen, wenn ihr hier mitarbeitet an solchen Sachen.
Ja, vielen Dank. Ein Thema, was immer wiederkehrend auch in diesem Podcast ist, in unterschiedlichen Gesprächen, Wahrnehmung der Verpackung in der Öffentlichkeit. Positiv oder negativ, häufig leider zu negativ, weil eben nur die Müllthematik irgendwo im Vordergrund steht und gar nicht all die positiven Aspekte der Verpackung, Produktschutz, Lebenserhaltung etc. pp., Vermeidung von Waste. Aber das führt jetzt tatsächlich ein Stück weit zu weit. Ich beleuchte nochmal die andere Seite. Sie haben natürlich auch sehr viel Industriekontakt, sehr viel auch Industrieerfahrung ja selber mit in die Rolle eingebracht. Was glauben Sie denn? Welche Kompetenzen müssen denn junge Verpackungsingenieure, die das ja am Ende sind, oder Papieringenieure, wenn sie dann hier die Hochschule verlassen, was müssen die denn an Kompetenzen mitbringen, um vielleicht in 5 oder 10 Jahren auch noch wirklich wirksam zu sein? Weil ich glaube, auch die Anforderungen an zukünftige Absolventinnen und Absolventen verändern sich ja, genauso wie sich die Industrie, wie Sie es ja treffend beschrieben haben, in einem rasanten Tempo teilweise verändert. Sehen Sie da Veränderungen, die dann auch Auswirkungen auf die Lehre haben? Und welche Veränderungen sind das? Welche Kompetenzen sehen Sie als ganz zentral für die Zukunft an?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil sie auch ins Herz der DHBW, also hier der dualen Hochschule, trifft. Warum? Weil wir immer sagen, wir sind eine Hochschule, die gerade auf diese kompetenzorientierte Ausbildung setzt. Und zwar als Oberstes haben wir diese sogenannte Handlungskompetenz und die definieren wir als Abhängigkeit von 4 Kompetenzfeldern, nämlich fachliche Kompetenz, methodische Kompetenz, soziale Kompetenz und dann diese persönliche Kompetenz. Und all diese Kompetenzfelder tun wir sehr bewusst in unseren Unterricht einbauen. Und wenn wir jetzt das runterbrechen auf Ihre Frage, so sage ich mal erstmal zum Thema fachliche Kompetenz so viel, dass wir hier an der dualen Hochschule eine Pole Position quasi haben. Warum? Weil wir sehr viele Referenten, Dozenten aus der Praxis haben. Über diese Schiene stellen wir sicher, dass wir immer ganz am Puls der Zeit sind. Sprich, dass die Studierenden wirklich das aktuelle Wissen, und zwar das praktisch aktuelle, wichtige Wissen vermittelt bekommen. Also wenn wir hier jetzt Studiengangsleitung sind oder Professor, so wie ich auch, bedeutet das hier nicht, dass ich jetzt selber alle Vorlesungen halte. Ich habe Vorlesungen, wo ich auch etwas mitbringe, aber Vorlesungen wie zum Beispiel Arbeitssicherheit oder gerade im Bereich Umweltschutztechnologie, da haben wir eben unsere Fachleute von den dualen Partnern teilweise oder auch hier vom Papierzentrum haben wir Leute oder Kollegen aus der dualen Hochschule Elektrotechnik zum Beispiel, die dann hier die Vorlesungen halten. Also das ist das Thema methodische Kompetenz, fachliche. Methodisch ist ein bisschen schwieriger, finde ich persönlich, weil sich da so unglaublich viel entwickelt. Also da muss ich sogar persönlich sagen, ich bin zwar sehr neugierig und halte mich auch selber für fit, was jetzt diese ganzen Digitalisierungs- und verschiedene Medien anbelangt, aber es ist fast nicht vorstellbar, was die KI alles bringen wird. Am Anfang haben wir ja nur über ChatGPT geredet. Ich habe gestern erst gerade wissenschaftliches Arbeiten unterrichtet und da habe ich dann mich dabei ertappt, dass ich schon über Perplexity geredet habe. Ich habe über Claude geredet, einfach um den Studierenden auch zu sagen, was man heute weiß, welche Instrumente, das sind ja letztendlich nur Werkzeuge, heute gut sind im Bereich wissenschaftliches Arbeiten. Aber wie gesagt, die Entwicklung ist so schnell, dass ich glaube, das Wichtigste, was Studierende mitbringen müssen, ist eben diese Offenheit und die Bereitschaft, hier dauernd am Puls der Zeit zu bleiben, weil sich das so rasant alles entwickelt. Also das finde ich wirklich etwas Bahnbrechendes, was ich jetzt so im Laufe meiner beruflichen Zeit erlebt habe. Wobei unsere Generation, kann man ja sagen, habe ich neulich so einen witzigen Film gesehen. Wir kommen aus einer Welt, wo es erst keinen Fernseher gab. Dann gab es den Schwarz-Weiß-Fernseher, dann gab es den bunten Fernseher, also Farbfernseher, bis hin zu jetzt Streamingdiensten oder dass irgendwelche Beamer das alles abbilden. Also nur in diesem Bereich, ganz zu schweigen vom Mobiltelefon. Ich erinnere noch, mein erstes Autotelefon war ein C-Telefon mit so einem Draht dran. Und heute haben wir es hier mit Smartphones zu tun, die gleichzeitig eine Kamera sind und alles mögliche andere noch machen können. Ich kann damit bezahlen, meine Flugtickets, Bordkarten vorzeigen, alles. Also diese technischen Entwicklungen und das jetzt auch bezogen auf die jetzige Ausbildung, fachliche Kompetenz beziehungsweise methodische, da ist ganz wichtig, dass beide Seiten, also die Lehrkräfte und auch die Studierenden, sich dessen bewusst sind, wie schnell sich die Dinge entwickeln. So, dann das Thema soziale Kompetenz. Ich denke, das haben wir hier auch sehr gut abgebildet. Dadurch, dass wir sehr viel Teamwork haben, dass die Leute eben hier so eng beieinander sind und wie ich auch jetzt gehört habe, dass die Studierenden selber sagen, ja, hier kennen die Professoren einen beim Namen. Man wirklich, es ist alles sehr persönlich, auch hier am Papierzentrum, wo sie ja 5-mal am Tag essen können, was zum Package alles dazugehört und so weiter. Was dann die persönliche Kompetenz anbelangt, da haben wir im Übrigen auch einige Vorlesungen hier. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass an allen Unis das so wäre, dass wir auch richtig selbst Kompetenz unterrichten im Rahmen der Führungsvorlesung, die auch ich halte hier, wo wir auch über Stressmanagement sprechen, über Zeitmanagement, wo die Studierenden auch in diese Richtung entwickelt werden. Und wie der Engländer immer sagt, having said that, sage ich jetzt auch, ja, das ist die eine Seite, aber das Wichtigste ist, dass der Studierende oder die Studierende selber an sich selber arbeitet, ja. Ich kann noch so gute Ratschläge erteilen und tolle Links oder Bücher empfehlen, aber wenn die betreffende Person nicht selber auch die Bereitschaft hat, das zu tun, dann ist schwierig.
Ja. Mhm. Vielen Dank. Daran wird deutlich, wie ganzheitlich am Ende der Tag auch Ihr Blick, der Blick der DHBW auf die Studierenden ist, dass es eben nicht nur um die fachlichen Kompetenzen geht, sondern Methodik, Persönlichkeit, soziale Kenntnisse dazugehören. Und ich glaube, dass das viel, viel wichtiger auch noch werden wird, weil an die Führungskräfte von morgen ja auch große fachliche Herausforderungen gestellt werden, aber die wirklichen Herausforderungen ja eher in den anderen Bereichen liegen, sozial, persönlich und methodisch. Ich will trotzdem da ganz kurz bleiben. Sie haben es angesprochen, wie schnelllebig die Zeit ist. Ich nenne einfach mal so ein paar Stichworte, die im Moment von morgens bis abends überall nachzulesen sind. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Automatisierung. Sie haben es selber angesprochen, die Transformationsdynamik ist unglaublich hoch. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben gestern festgestellt, dass Sie schon Perplexity und diese Themen in die Vorlesung mit einfließen lassen. Wie stellen Sie sicher, dass der Studiengang diese Trends ein Stück weit auch antizipiert und zügig in der Lehre mit unterbringt? Weil man kann ja nun auch nicht auf jeden Trend aufspringen, ne? Sondern man muss ja auch unterscheiden, was hält sich, was ist von Dauer, was bringt auch einen echten Mehrwert. Also haben Sie da irgendein ein System, wie Sie diese Trends versuchen zu antizipieren, um da, neudeutsch würde man sagen, up-to-date zu bleiben? Oder wie gehen Sie da als Hochschule, als Studiengangsleitung vor?
Also das ist relativ neu und wir fangen in der Studiengangsleitung erst an, uns damit zu befassen. Aber auch da wieder, having said that, ich stelle fest, wir dürfen unsere Studierenden nicht unterschätzen. Die sind oft sehr schlau und die bringen von alleine diese Dynamik hier rein, ja, indem die auch mit diesen Werkzeugen schon arbeiten. Und dann sind sie ganz überrascht, ja, was das hier für Ausarbeitungen sind. Und dann fragen sie, ja, ich hatte jetzt neulich so einen Fall, das war auch ein Prüfungsreferat. Und eines der Referate hat deutlich hervorgestochen, wie da gearbeitet wurde, wie viel Wissen da reingebracht worden, wie interaktiv das Ganze war. Das war wirklich faszinierend, so dass ich auch gefragt habe, die Gruppe, womit haben sie das gemacht? Ja, und dann hieß es ja, mit Claude und dann noch mit irgendwas mit Codex. Und dass dieser Studierende selber sich, wie er wortwörtlich gesagt hat, ja, er hat sich aus Spaß da auch so ein bisschen reingefuchst in diese Themen. Und damit will ich einfach nur sagen, von den Studierenden kommt auch sehr viel von ganz alleine. Das sind ja, wie wir immer sagen, Digital Natives. Die sind damit schon geboren, auf die Welt gekommen, dass sie damit gearbeitet haben. Und die bringen vielleicht auch, so blöd das jetzt klingt, auch durch die ganzen Spiele, die sie spielen, bringen die schon ein gewisses Grundwissen oder eine Grundaffinität und Fertigkeit mit, wie man mit diesen ganzen Tools umgeht. Und kommt ja hinzu, dass die die Arbeit teilweise deutlich beschleunigen. Und wir als Studiengangsleitung, um darauf zurückzukommen, womit wir eher jetzt zu tun haben werden, und nicht nur wir, sondern ich sage die Hochschulen, wage ich mal so zu behaupten, ist insgesamt, wie gehen wir damit um, dass die KI zum Beispiel bei wissenschaftlichen Arbeiten immer mehr macht, dass es sogar möglich ist, wie mein Kollege mir erzählt hat, eine Bachelorarbeit über die KI anfertigen zu lassen, wenn man nur diese sogenannten Prompts, also die Aufträge, gut genug formuliert, sogar mit allen möglichen Literaturquellen. Und um das ein bisschen vorwegzunehmen, was ich denke, wo das hinführen wird, das wird dazu hinführen, dass wir vielleicht nicht mehr ganz so viele schriftliche wissenschaftliche Arbeiten haben werden, sondern mehr dann wieder mündlich prüfen, um wirklich zu sehen, ob die Studierenden dieses Wissen haben oder sie müssen die Arbeiten entsprechend vorstellen. Und ganz neu, jetzt wieder zum wissenschaftlichen Arbeiten, weil ich das gerade erst gestern unterrichtet habe. Wir haben an der Hochschule neue Leitlinien dazu seit Ende letzten Jahres und da wird auch zum ersten Mal das Thema KI mit abgedeckt und es wird auch verlangt, dass in dieser wissenschaftlichen Arbeit, sei es eine Projektarbeit, Studienarbeit oder eben Bachelorarbeit, dass da ganz klar gesagt wird, in welcher Form KI genutzt worden ist. Man kann zum Beispiel eine Tabelle machen und dann sagt man, okay, für Rechtschreibüberprüfung habe ich das und das genutzt, für die Generierung von Bildern habe ich das und das genutzt oder auch für die Suche von bestimmten Informationen. Ja, da haben wir neulich eine Diskussion gehabt im Studiengangsleiterbereich. Ja, man müsse dann alle Prompts auch dokumentieren, also alle Fragen, die ich jetzt zum Beispiel an ChatGPT gestellt habe, wo ich dann gesagt habe, ja, dann wird ja die Arbeit 300 Seiten lang. Also da sind wir noch ein bisschen am Suchen nach dem richtigen Weg. Aber ich bin sicher, das beschäftigt viele an vielen Hochschulen im Moment, wie wir damit umgehen.
Das ist total spannend. Ich glaube auch, das wird für die Hochschulen insgesamt eine spannende Frage. Ich glaube, da hat das duale Hochschulkonzept sogar einen Vorteil, weil durch den hohen Praxisbezug stellt man relativ schnell fest, ob der Studierende das, was er da aufgeschrieben hat, wirklich selbst erarbeitet, verstanden hat, ja, oder ob er vielleicht dann auch stark auf KI zurückgegriffen hat, weil in der Praxis kommt man mit KI-Wissen ja nur sehr bedingt weit. Da muss man es dann auch selber ein Stück weit, ja, auch beherrschen und können. Jetzt führt mich das, was Sie gesagt haben, Frau Kaprasch-Schäfer, ein Stück weit zur nächsten Frage. Sie haben gesagt, naja, die jungen Leute kommen ja auch schon mit einer hohen Dynamik und mit Ideen und Themen hier rein, weil die natürlich Digital Natives sind. Das ist die Hochschulperspektive. Jetzt kommen genau diese Studierenden mit dieser Dynamik aber häufig auch in Unternehmensumfelder, die noch stark mittelständisch geprägt sind, wo vielleicht der ein oder andere sich mit Veränderungen auch ein bisschen schwer tut, wo vielleicht die Kultur etwas konservativer ist. Deswegen, wenn wir mal diese Seite beleuchten, wenn Sie sozusagen Wünsche äußern könnten an die Geschäftsführer, Werkleiter, Inhaber, Verantwortlichen in der Papier- und Verpackungsindustrie, was sie tun müssten, damit das duale Modell auch sein volles Potenzial entfalten kann und vielleicht sogar noch mehr Potenzial entfalten kann. Gibt's eine Wunschliste, wenn ich es mal so sagen darf, an die Industrie, wie vielleicht auch die sich ein Stück weit aus ihrer Sicht an der einen oder anderen Stelle weiterentwickeln müssten?
Ja,
um noch mehr junge Menschen dazu begeistern?
Ja, vielen Dank für diese ganz tolle Frage. Ja, da gibt's bestimmt mehrere Wünsche. Und ich würde als erstes mal sagen, das eine ist, schicken Sie uns nach wie vor Studierende. Also das ist ja eins, wenn wir im Austausch bleiben. Das Zweite, und da sind wir ja zufällig gerade heute am richtigen Tag hier in Gernsbach, weil wir haben einmal im Jahr eine sogenannte Beraterkreissitzung. Das heißt, es ist eine Sitzung mit den dualen Partnern, wo wir eben alles diskutieren mit diesen dualen Partnern. Das heißt, unser Studiengangsleiter, der Jukka Wahlkammer, der hier vor allen Dingen für den Papierbereich zuständig ist, und Verpackungsbereich und hier schon seit 15 Jahren aktiv ist, der macht eine Präsentation über das, was im letzten Jahr gelaufen ist und welche Herausforderungen wir haben, welche Themen. Und dann kann man sich hier einbringen. Und wir leben auch davon, von diesem Austausch. Und wir haben einige, die sehr aktiv sind von unseren dualen Partnern, die sich hier auch einbringen, die auch zum Beispiel von ihren Studierenden, die gerade hier studieren, dann auch das Feedback dabei haben oder auch ihre eigenen Meinungen dazu, wie es dann läuft in der Praxis und dass man das mit einbringt. Das Dritte war, als wir jetzt unsere neue Akkreditierung gemacht haben, also diesen neuen Studiengang da gebaut haben, der seit 2022 läuft, dass wir auch in dem Zusammenhang auch mit dualen Partnern gesprochen haben, schaut's her, das sind jetzt unsere Lehrpläne, unsere Module, was ist eurer Meinung nach wichtig, was wir da reinnehmen und was nicht. Und da war ich selber auch stark beteiligt, das fand ich dann auch sehr wichtig, das zu hören. Und das wäre eben auch ein Appell, weil so eine Reakkreditierung kommt ja dann auch wieder in einigen Jahren, dass man das dann wieder mit einbaut. Und das Vierte, last not least, wenn wir Referenten haben, Dozenten eben auch von den dualen Partnern, auch so können wir uns weiterentwickeln, weil wir haben viele, die hier Vorlesungen halten, zum Beispiel zur Drucktechnik oder Logistik hatten wir auch, dass dann eben auch diese Leute dann auch wiederum uns Feedback geben und im Gespräch bleiben mit uns als Studiengangsleitung.
Ja, ist ganz spannend, weil da schließt sich der Kreis zu dem, was Sie auch vorher gesagt haben, durch die ungeheuer hohe Dynamik muss Lehre ja auch immer aufpassen, dass sie, um den Begriff nochmal aufzugreifen, up to date bleibt, ne? Weil viele der Themen, die vielleicht heute für junge Menschen und in der Industrie eine Relevanz spielen, vor 3, 4, 5 Jahren so ja noch gar nicht da waren. Bleiben wir bei dem Thema KI. ChatGPT, glaube ich, 2022, wenn mich nicht alles täuscht. Also, es braucht ja auch eine permanente Überprüfung der Lehrinhalte und deswegen kann ich nachvollziehen, dass der Input der Praxispartner total wichtig ist, weil die natürlich auch ein Stück weit sehen, was tut sich, was müssen wir eigentlich an Wissen vermittelt bekommen an die jungen Leute. Jetzt gibt es die Erwartung der Hochschule, Sie haben ein bisschen was zu den Wünschen geäußert gerade. Es gibt die Erwartung der Industrie an die Hochschule, an den Studiengang, an das, wie die jungen Leute sozusagen am Ende rauskommen, wenn ich es mal so sagen darf. Sehen Sie im Moment Lücken zwischen dem, was die Industrie erwartet und dem, was die Hochschule zu leisten imstande ist? Oder haben Sie das Gefühl, man ist da dicht beieinander? Und wenn es Lücken gibt, wo sind diese Lücken nach Ihrer Wahrnehmung?
Also der Wunsch, der immer von der Industrie kommt, ist eben die stärkere Berücksichtigung der Digitalisierung, die Betonung der Nachhaltigkeit und eben die Handlungsfähigkeit, diese Handlungskompetenz der Studierenden. Also das ist das, was wir immer wieder hören. Und letztendlich die Tatsache, dass immer wieder neue Studierende zu uns geschickt werden und dass auch die Studierenden, die hier dann fertig werden, auch übernommen werden und sich sehr gut entwickeln in den Betrieben, die spricht ja für sich. Und wir haben hier auch noch so einen Alumni-Verein, der nennt sich APV Karlsruhe. Und hier treffen sich dann auch frühere Studierende immer. Und das ist auch diese Woche, glaube ich, zufällig, am Ende dieser Woche. Und da kommt man dann auch nochmal zusammen. Also, dass wir auch über diese ehemaligen Studierenden, die jetzt in Positionen sind, dann auch wieder ihr Feedback geben. Die sind übrigens dann auch in unseren verschiedenen Gremien drin. Wir haben ja nicht nur diese Beraterkreissitzung, von der ich erzählte, sondern wir haben auch eine Dozententagung, wo wir uns auch mit den Dozenten austauschen, die auch in den Betrieben sein können. Und wir haben die Prüfungskommissionssitzungen. Da haben wir eine pro Jahr, aber dann haben wir noch mündliche Prüfungen im Herbst, wo wir dann auch wieder einen Austausch haben, wo wir dann auch immer mitkriegen, okay, wie ist die Erwartungshaltung auch von der Industrie, weil die bewerten ja auch diese wissenschaftlichen Arbeiten, die immer in den Praxisphasen geschrieben werden. Und ansonsten möchte ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster auslehnen und für die Industrie sprechen, weil das ist hier auch nicht meine Rolle. Ich kann nur eben die Industrie auch auffordern oder ermuntern, mit uns im Gespräch zu bleiben, damit wir gemeinsam sozusagen dieses gemeinsame Ziel erreichen, in Zukunft auch gute Absolventen hier auszubilden.
Frau Koppa-Schäfer, vielen Dank. Wir wollen langsam auf die Zielgerade biegen. Ich habe noch eine Frage, wo ich mir sicher bin, dass Sie da auch eine sehr eindeutige Sichtweise haben. Wir lesen auch aktuell wieder natürlich immer so klassische Generationenstereotype. Und der jungen Generation sagt man nach, ne, also die wollen alle eigentlich gar nicht mehr so richtig viel arbeiten und der Work-Life-Balance ist da also total wichtig und so. Ich finde solche Stereotype immer ein bisschen schwierig. Ich glaube auch nicht, dass sie pauschal zutreffend sind, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber Sie haben total viel mit jungen Menschen zu tun. Wie sehen Sie denn die junge Generation heute? Was stimmt vielleicht, wo man sagt, das ist eine Entwicklung, weiß ich nicht, ob ich die so gut finde. Da würde mir auch einiges einfallen. Und wie sehen Sie die jungen Menschen, die hier nach Gernsbach kommen, die Sie an der Hochschule in Karlsruhe haben? Wie würden Sie die junge Generation charakterisieren? Vielleicht auch im Hinblick darauf, was die wiederum von Hochschule und Ausbildungspartnern eigentlich wirklich erwarten. Weil häufig habe ich den Eindruck, man weiß gar nicht so genau, was man jeweils vom anderen eigentlich erwarten kann. Wie sehen Sie die junge Generation?
Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage, Herr Schmidt. Also ich habe selber zwei Kinder, die auch in diesen 20ern sind, habe das also auch zu Hause miterlebt. Und hier sind die Studierenden inzwischen ein bisschen jünger. Und ja, also ich sag mal, dieser Trend oder diese Meinung ist da, so nach dem Motto, wir wollen nicht nur arbeiten, wir wollen auch leben, ja. Und es gibt Leute, die das mehr so sehen und andere, die das weniger so sehen. Und wo ich dann auch an den Punkt gekommen bin, dass meine Generation, also die Boomer-Generation, tatsächlich sich nie darüber so richtig Gedanken gemacht hat. Wir haben schon das Arbeiten so als Hauptziel oder Hauptinhalt unseres Lebens gemacht. Und Überstunden und sowas war immer selbstverständlich. Und ich finde das schon nachvollziehbar, wenn die junge Generation, die ja damit aufgewachsen ist und die Eltern vielleicht gesehen hat, die so gearbeitet haben und das an ihren eigenen Leib dann quasi gespürt haben, welche Auswirkungen das hat. Also von daher kann ich die junge Generation schon verstehen. Und die Arbeitgeber wiederum, die müssen sich natürlich im Zeitalter von Fachkräftemangel mehr danach richten, was die Anforderungen sind. Und da die gute Nachricht ist, tut sich ja auch vieles. Denke an Homeoffice, denke an flexible Arbeitszeiten, denke auch an die Förderung von Kindertagesstätten für junge Mütter. Und da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Beispiele, die auch die Betriebe im Sinne von Employer Branding machen und machen müssen, um eben auch junge Leute für sich zu gewinnen. Also ich denke, dieser Trend ist schon da und wir können den auch nicht wegdiskutieren. Und es ist gut und passiert ja schon, dass die Arbeitgeber sich darauf einstellen. Was das aber wieder für die internationale Wettbewerbsfähigkeit bedeutet, weiß ich nicht, weil wenn ich dann so indische junge Leute oder chinesische sehe, die haben da eine ganz andere Mentalität. Aber wir wollten ja hier in Deutschland bleiben mit unseren Gedanken und auch in Skandinavien oder auch in meinem Heimatland Finnland Und da war das eigentlich schon immer so, dass diese wahnsinnige Arbeitswut, sage ich jetzt mal, und Überstundenmentalität, so nach dem Motto, je mehr ich arbeite, desto wichtiger und besser bin ich, die war dann noch nie so. Ja, also ansonsten, das ist halt meine private Meinung, also wem vielem liegt quasi die goldene Mitte dann wirklich in der Mitte. Und das ist so individuell und so abhängig von den Gesamtsituationen. Aber vielleicht nochmal abschließend hier auch zu unseren jungen Leuten. Ich stelle halt fest, wenn sie kommen, wenn sie anfangen, sind sie ganz anders, als wenn sie dann fertige Bachelor werden. Also eine Kunst ist ja auch für sich als Studierender herauszufinden, wie kann ich effizient arbeiten, weil das ist ja eigentlich der Punkt. Wie kann ich in derselben Zeit vielleicht mehr schaffen oder noch besser lernen oder noch besser mir die Dinge aneignen, weil Zeit alleine sagt ja wenig aus, sondern auch die, und jetzt sind wir wieder bei den Kompetenzen, auch die methodischen Kompetenzen, wie gehe ich da genau vor?
Das Ergebnis ist am Ende das Entscheidende. Und wenn ich das in schnellerer Zeit hinbekomme, ist es ja umso besser. Frau Kopra-Schäfer, ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank für dieses offene, spannende und informative Gespräch und dass Sie uns sowohl an Ihrem Erfahrungsschatz als auch an Ihren Sichtweisen haben teilhaben lassen. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke, ich habe zu danken, ich fand das ganz spannend und mache das natürlich sehr gerne.
Sehr schön. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, auch Sie konnten aus dieser Folge wertvolle Impulse mitnehmen. Zwei Dinge sind mir in besonderer Weise nochmal präsent geworden und hängen geblieben. Das duale Hochschulkonzept, die Verbindung zwischen Theorie und Praxis, der sehr hohe Praxisbezug der Ausbildung, aus meiner Sicht ein absolutes Zukunftskonzept. Und ich kann jedem empfehlen, sich vielleicht auch im eigenen Unternehmen damit zu beschäftigen, ob das nicht auch ein Modell wäre, was man im eigenen Unternehmen jungen Menschen anbieten möchte. Und dann der ganzheitliche Ansatz, den Frau Kopra-Schäfer hier dargestellt hat, der Fokus auf fachliche Kompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Und genau dieser ganzheitliche Ansatz ist, glaube ich, auch das, was die Fach- und Führungskräfte von morgen auszeichnen wird. Wenn Ihnen Inside Packaging gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie ihn gerne an andere weiter. Über eine positive Bewertung auf den gängigen Plattformen freue ich mich sehr. Wenn Sie kritisches Feedback haben oder Themen und Gastvorschläge einbringen möchten, schreiben Sie mir gerne über LinkedIn oder meine Website. Und wenn Sie mehr Informationen zur dualen Hochschule haben wollen und im Studiengang, dann werde ich entsprechende Informationen in den Shownotes verlinken. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung nur mit den richtigen Menschen dahinter wirklich funktioniert.